Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Kaltschnäuzig, der Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaltschnäuzig, eurem Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de. Es ist mal wieder eine Woche vorbei mit Wintersport, aber man merkt so langsam, wir nähern uns dem Ende an, weil so viele Wettbewerbe waren es nun doch am Wochenende nicht mehr. Wie wir zurückkommen, gucken. Wir gucken in diesem Fall nicht auf die nordische Ski-WM zurück. Das haben die Kollegen im Sportplatz schon gemacht, unter anderem Lukas Zara und auch der gut liebe Kollege Dirk Hofmeister. Und wenn wir gut über Lukas Zara sprechen, der Kollege ist auch mit dabei. Hallo Lukas.
Hallo, servus.
Ja, mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und wie gesagt, wir kümmern uns heute um alles, was nicht mit der nordischen Ski-WM zu tun hat. Das kriegt ihr entsprechend bei den Kollegen im Sportplatz. Und wir wollen anfangen machen mit, ja, mit den Damen im Ski-Alpin-Bereich. Die WM ist ja dort zu Ende gewesen. Jetzt ging es für die Damen nach Crans-Montana in die Schweiz. Und da hatten wir viel Chaos am Samstag, Lukas. Das müssen wir ganz klar so nennen. Es gab große Probleme mit der Zeitmessung und das hat zu sehr, sehr viel Verwirrung geführt.
Ja, leider hat das nicht funktioniert, womit dieser ganze Sport steht und fällt. Die Zeitnummerung hat nicht funktioniert bei einzelnen Läuferinnen. Und zwar interessanterweise, der FIS-Renndirektor Atlas Kaldahl hat es danach einen blöden Zufall genannt. Ausgerechnet bei 4 Schweizerinnen hat es beim Schweizer Weltcuport in Crans-Montana nicht funktioniert. Es wurde eine Handzeitmessung vorgenommen. Das habe ich noch nie gehört, das habe ich noch nie mitbekommen, dass sowas überhaupt möglich ist. Es ging dann tatsächlich darum, dass die Zeiten nicht ausgelöst haben bei den Läuferinnen, die ins Ziel gekommen sind, bei Einzelnen. Und dann dürfte die FIS da tatsächlich sich nochmal die Zeit genommen haben. Das Problem war dann, es war die Rede davon, dass es einen gewissen Koeffizienten dann noch braucht. Sie haben also dann bei mehreren nochmal per Hand gemessen und dann das verglichen mit den Zeiten, die sie eben schon hatten, weil bei ein paar Läuferinnen hat es eben schon funktioniert. Die haben sie dann verglichen, da kommt ein Koeffizient raus, so war zumindest die offizielle Stellungnahme und das offizielle Kommuniqué von der FIS. Und bei diesen 4 Schweizer Läuferinnen hat es dann jeweils eine Platzierungsverbesserung gegeben. Leidtragende war dann zum Beispiel die Nicole Schmidhofer aus Österreich, die ursprünglich Dritte war und dann auf Platz 4 zurückgefallen ist, weil Lara Gutbech-Rami plötzlich anscheinend doch schneller hat sein sollen. Der ORF hat sich natürlich das Ganze dann auch angeschaut und hat die TV-Bilder nebeneinander oder übereinander gelegt. Die haben dann gezeigt, dass zum Beispiel Nicole Schmidhofer deutlich schneller gewesen wäre als Joanna Hehlen, die auf Platz 2 gelandet ist. Also da wurde wirklich viel herumgemurkst. Der ÖSV ist sauer, hat Protest eingelegt, hat aber auch gesagt, ja, sie werden da relativ wenig Chancen haben auf Erfolg bei diesem Protest. Dieser Protest wird jetzt im Laufe der nächsten Tage behandelt und bearbeitet von der FIS. Aber ja, man kann das getrost als absolut chaotisches Rennen bezeichnen.
Ja, und das im Land der Uhrmacher, muss man ja sagen, das ist ja wirklich... Ja, total kurios, dass es genau in dem Land nicht funktioniert und dass es dann auch genau natürlich dann bei Schweizer Skifahrerinnen ist. Also wirklich ein sehr, sehr kurioses Rennen. Man hat es ja auch gesehen in den ersten 50 Minuten. Nach Beginn hat sich nur 12 Läufer runtergekommen. Ich denke, das spiegelt so dieses ganze Chaos wirklich, ja, sehr, 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 sehr gut da. Trotzdem müssen wir auch noch über andere Themen reden, weil die erste Läuferin, Lukas, die runtergefahren ist, ist Ilka Stuhec gewesen und ja, die hat wirklich einen sehr, sehr schweren Sturz gehabt und musste ja mit starken Knieschmerzen runtergebracht wurde ins Krankenhaus und das wollen wir natürlich bei ihr nicht sehen, weil sie hat sich schon 2017 ja schon einen Kreuzbandriss zugezogen.
Ja, leider hat es sie wieder erwischt. Also sie ist da, es hat sie erwischt bei einem weiten Sprung, wo dann eigentlich die Landezone auch relativ flach war. Sie hat es dann ein bisschen nach hinten gedrückt und danach kam eine Linkskurve. Da hat sie versucht, obwohl sie mit dem Körperschwerpunkt nicht richtig ausbalanciert war, hat sie versucht einzulenken, aber ich nehme an, dass es schon bei der Landung von diesem weiten Sprung passiert ist, dass es da was im Knie zerstört hat. Dann hatte sie relativ spektakulär noch einmal ausgehoben, weil der Ski einfach extrem gegriffen hat. Sie hatte dann nochmal einen Luftstand, ja, von ja, 1,5 Meter vielleicht, und dann hat es sie eigentlich relativ heftig auch noch auf den Rücken geknallt und dann wenig später in die Fangnetze. Das ja, war ein hässlicher Sturz. Und leider, ja, hat sie jetzt da wieder einen Kreuzbandriss. Ja, vor 2 Wochen noch Weltmeisterin geworden in Aure und jetzt leider wieder verletzt. Kann man nur gute Besserung wünschen.
Genau, das wünschen wir auf jeden Fall. Gute Besserung, dass sie dann auch wieder zurückkommen kann, dass sie dann auch dann bei der nächsten WM auch ihren Titel verteidigen kann. Da drücken wir ganz, ganz fest die Daumen und wollen uns jetzt auch wirklich mal mit dem Sportlichen beschäftigen. Wir haben schon gesagt, Lukas, ja, das Podium ein bisschen durchgewurstelt. Normalerweise wäre Nicole Schmiedhofer wahrscheinlich dort auf dem Podium gewesen. Das ist noch nicht so ganz sicher. Keine Diskussion gibt es aber um die Siegerin, Sofia Gocha. Bei ihr ist es ja auch, sie ist zurückgekommen von einer Verletzung erst vor einiger Zeit, kurz vor der WM erst. Und dass sie sich dann so zurückkämpft und dann auch jetzt hier das Rennen gewinnen kann, ja, wirklich eine ganz, ganz starke Leistung von ihr.
Ja, sie war ja auch schon bei der Ski-WM in Aure richtig stark, auch davor im Weltcup-Wochenende in Garmisch-Partenkirchen hat sie aufgezeigt mit 2 zweiten Plätzen. Und jetzt hat sie also auch diesen ersten Weltcup-Sieg nach ihrem Knöchelbruch und nach ihrem Comeback. Ja, beeindruckende Fahrt. Es waren nicht allzu leichte Bedingungen, eben mit diesen vielen Unterbrechungen. Sofia Gocha ist mit Startnummer 13 gekommen. Das heißt, sie hat da schon auch durchaus einige Zeit warten müssen. Es waren weiche Bedingungen, da ja der Hang in Grand-Montana schon von früh bis spät eigentlich, ja, wenn die Sonne scheint, der Hang war von früh bis spät eigentlich vollständig in der Sonne. Es hat ein paar Plusgrade gehabt. Das heißt, es waren wirklich schon eigentlich frühlingshafte Bedingungen. Sie ist damit gut zurechtgekommen und hat sich da vor 2 Schweizerinnen, vor Johanna Hehl neben und vor Lara Gutbech-Rami durchgesetzt.
Genau, mal gucken, ob dann auch dieses Ergebnis dann noch entsprechend so halten wird oder ob der Protest der Österreicherinnen aufgrund von Nicole Schmiedhofer dann wirklich auch, ja, so weit stattfinden kann, dass sie noch wirklich auf diesen Podest kommen kann. Sind wir mal sehr, sehr gespannt, weil Nicole Schmiedhofer momentan Vierte mit 5200 Rückstand auf die Siegerin, 700 auf Platz 3, also wirklich da ganz, ganz knapp für sie gewesen. Ansonsten, wenn wir uns das andere und die anderen Österreicherinnen angucken, Lukas Stefanie Venier auf Platz 6, und dann muss man schon ein bisschen suchen, Tamara Hippler auf 17, Mirjam Puchner auf 18. Wie ist das Ergebnis aus Sicht der Österreicherin ausgefallen?
Ja, Nicole Schmiedhofer war jetzt enttäuscht. Sie hat sich wirklich betrogen gefühlt und um einen Podestplatz gefühlt. Aber Fakt ist, sie hat auch bei diesem Rennen den Vorsprung in der Abfahrts-Weltcup-Wertung ausgebaut. Sie führt jetzt 60 Punkte vor Ramona Siebenhofer, eine andere Österreicherin. Das heißt, da schaut es eigentlich relativ gut aus mit einer Kristallkugel für den ÖSV. Auf Platz 3 liegt Ilka Stuhetz, die ja jetzt verletzt ist, nicht mehr eingreifen kann. Und auf Platz 4 eben Stefanie Venier in der Gesamtwertung. Also da sind eigentlich 3 ÖSV-Damen ganz vorne und auch erfreulich, Kira Weidle folgt schon auf Platz 5, zwar schon mit deutlichem Rückstand, aber doch recht erfreulich und ein gutes Zeichen auch dafür, wie konstant sie eigentlich war. Es gibt jetzt noch 2 Weltcuprennen. Die Damen fahren ja nächstes Wochenende in Sochi beim Olympiaort von 2014 und dann noch eine Abfahrt in Soldeo beim Weltcup-Finale. Also da gibt es noch 2 Rennen in der Abfahrt, aber es schaut eigentlich alles nach einem österreichischen Sieg in der Abfahrtswertung aus.
Ja, genau. Da würde mich sehr viel wundern, wenn das wirklich nicht passieren sollte. Kira Weidle, du hast es schon angesprochen, 14. gewesen in der Abfahrt. Gute Leistung gezeigt, finde ich. Also da war sicher nicht so ganz einfach für sie. Am Ende 1,37 Sekunden zurück gewesen, zwar auf Gocha, aber trotzdem für sie eine okay Leistung. Patricia Dorsch noch im Platz 28 in die Top-Plätze gefahren. Und die hat es dann ja richtig stark gemacht. Jetzt kommen wir nämlich mal auf die Kombination zu sprechen. Lukas, da ist sie komplett überraschend auf Platz 5 gefahren. Damit war vorher so überhaupt nicht mehr zu rechnen, zumal sie die drittbeste Zeit im Slalom gefahren ist, was ja noch überraschender eigentlich ist, dass sie ja Speed ist, als eigentlich als Speed-Spezialistin bekannt ist. So.
Ja, genau. Also sie war in der Kombination am Sonntag auf Platz 21 nach dem Speed-Durchgang und hat dadurch natürlich eine bessere Bedingung, bessere Startnummer gehabt, weil die Bedingungen natürlich, ich habe schon angesprochen, ziemlich frühlingshaft waren und man muss schon sagen, da waren dann deutliche Spuren auch zu sehen. Je höher die Startnummer dann im Slalom war, da waren richtige, fast schon eine Bobbahn eigentlich dann Da waren richtig tiefe Löcher in der Spur und Patricia Dorsch hat ihre Startnummer eigentlich super ausgespielt, hat da ja sich einige Zeit auch dann an der Führung halten können und eben die drittbeste Laufzeit. Also sie war wirklich sehr überraschend. Sie hat auch nur 1400 Sekunden auf die Laufbestzeit von Ronny Remme, die starke Kanadierin, die Junge, verloren. Also das war wirklich, da hat sie aufgezeigt und ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber könnte mir vorstellen, Platz 5 ist sicher ihr bestes Weltcup-Ergebnis bislang. Sehr erfreulich natürlich, dieses Ergebnis.
Genau, und das ist ihr bestes Saison, also ihr bestes Karriereergebnis, das kann ich mal so hinzufügen. Ansonsten, wenn wir uns das angucken, 35 Starterinnen in einer alpinen Kombination gewesen und Lukas, müssen wir ganz ehrlich sein, so die großen Top-Namen, die fehlen da so ein bisschen. Also natürlich Federica Brignone ist vorne mit dabei gewesen, Wendy Holten ist auch noch mit dabei gewesen, aber ansonsten haben einige Namen einfach gefehlt und da stelle ich mir jetzt so ein bisschen die Frage, man sagt, man darf sie eigentlich nicht verlieren, ob das dann, wenn man nur wirklich jetzt nicht unbedingt No-Name fahren, das ist vielleicht so ein bisschen diskreditierend, aber es waren halt nicht die absolute Spitzenklasse mit dabei. Man hatte ein paar, wie gesagt, mit dabei, aber insgesamt fehlte mir so die ganz große Spitzenklasse in dem Wettbewerb.
Ja klar, es waren nur 35 Läuferinnen am Start. Das ist schon mal ziemlich ungewöhnlich. Michaela Schifrin hat ja gesagt, sie will eine zweiwöchige Wettkampfpause einlegen, hat da bewusst sich eine Auszeit genommen. Wenn wir dann später bei den Herren zu sprechen kommen, ist das vielleicht, sieht man dann, dass das eigentlich wahrscheinlich eine kluge Entscheidung war. Auch Petra Vlhová war nicht am Start, hat auch verzichtet drauf. Und es ist ja dieses Problem, das haben wir jetzt schon ein paar Mal besprochen auch. Es ist die einzige Kombination gewesen in diesem Weltcup-Winter für die Damen. Es wurde dann auch keine Kristallkugel vergeben. Aufgrund der geringen Anzahl an Rennen hat es geheißen von der FIS. Ja, und du hast es gesagt, Wendy Holdener, die Lokalmatadorin, die wollte natürlich diesen Heimsieg einfahren. Die Weltmeisterin in der Kombination. Aber sie ist dann nur auf Platz 3 gelandet, denn Federica Brignone hat ihren dritten Weltcupsieg in Crans-Montana gefeiert. Es war ihr dritter Weltcupsieg, den sie eben genau an diesem Ort gefeiert hat. Das heißt, alle Rennen, die sie bislang gewonnen hat, hat sie in Crans-Montana gewonnen. Sie hat dann danach gesagt, sie wünscht sich, dass generell nur alle Rennen dort stattfinden, natürlich. Brignone hat gewonnen, indem sie ja einerseits natürlich die Bestzeit in der Abfahrt hingelegt hat, hat dort also diesen Vorsprung sich erfahren. Und das haben wir dann auch in den letzten Rennen schon gesehen, dass sie auch eine starke Technikerin ist. Und sie hat sich eigentlich von diesen weichen Bedingungen, von diesen schwierigen im Slalom, beste Laufzeit im Slalom hingelegt. Und das war dann gut genug für den Sieg. Fast 4/10 vor Ronny Remme. Ich habe sie schon angesprochen, die auch bei der WM einen starken Slalom gezeigt hat. Sie hat auch diesmal die Laufbestzeit im Slalom hingelegt. Für den ersten Weltcupsieg hat es nicht ganz gereicht, aber trotzdem starkes Ergebnis. Und daneben auf Platz 3 Wendy Holdener, der dann am Schluss schon eine Sekunde gefehlt hat, auch deswegen, weil sie im Slalom nicht unbedingt die Leistung bringen konnte, die sie vielleicht von sich selbst auch erwartet hat, hat dort nicht so zulegen können, wie wir das von ihr schon gesehen haben.
Genau, und dann wird der Rückstand von über 1,5 Sekunden auf die führende Brignone, wo es dann entsprechend für sie schwierig. Deswegen hat sie ein bisschen Zeit gut machen können, aber am Ende hat es, wie gesagt, nicht gereicht. Am Ende dann auf Platz 4 Rahel Koop, eine junge Schweizerin, die da vor Patricia Dorsch noch drinnen rangekommen ist, auch mit einer starken Slalomzeit, 5 beste Laufzeit dort gehabt und am Ende 27 Hundertstel Vorsprung gehabt vor der Deutschen. Ansonsten rang mit Moment noch auf Platz 10, sollte man bei Norman Rabona Simo war auch mit dabei, Platz 17, aufgrund der nicht so guten ersten Durchgangs hat sie auch nicht viel Plätze gut machen können. Trotzdem denke ich aber, Lukas, das Ergebnis jetzt von alpinen Kombination aus österreichischer Sicht würde ich jetzt nicht unbedingt groß überbewerten, weil es, wie gesagt, ist halt der einzige Wettbewerb gewesen und es ist dann halt auch okay, glaube ich, aus eurer Sicht, oder?
Platz 6 für Christina Ager, die hat sich recht gefreut über dieses Ergebnis, aber die FIS hat jetzt in Ore dann selber beschlossen, dass man der Kombination treu halten will. Mal sehen, ich bin sehr gespannt, wenn dann der Kalender für die kommende Weltcup-Saison herauskommt, veröffentlicht wird, wie viele Kombinationen Aber es war natürlich schwierig, denn ja, der Gesamtweltcup ist jetzt auch entschieden. Es ging da jetzt nicht mehr für viele, für irgendwelche Läuferinnen noch darum, Punkte für den Gesamtweltcup zu sammeln. Daher ja, natürlich die Attraktivität von diesem Wettkampf ja auch ein bisschen weniger gegeben. Aber ja, ich hoffe, wir können uns nächstes Jahr darauf freuen, dass es mehrere Kombinationen gibt und dass die Sportlerinnen und Sportler diesen ja, Wettbewerb dann auch wieder ernster nehmen.
Ja, das hoffen wir mal, das wünschen wir uns mal und dann gucken wir mal, wie das dann auch dann entsprechend umgesetzt wird von der FIS. Meinst du, die Kerstin keine Pause und kommen dann gleich zurück mit den Männern? Da gab es auch die alpine Kombination, die waren aber im bulgarischen Bansko. Also bleibt dran hier bei Kaltschotz im Sport Talk auf mein Sportpodcast.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Und wir sind wieder zurück bei Kaltschnäuz, in der Sporttalk auf meinsportpodcast.de. Ich habe gesagt, wir gucken jetzt ins bulgarische Bansko, wo die Herren unterwegs gewesen sind auf den Hängen dieser Welt und haben dort am Freitag angefangen mit einer alpinen Kombination. Auch dort müssen wir etwas berichten, was wir, Lukas, eigentlich gar nicht machen möchten. Und zwar ist es nämlich so passiert, dass sich ja der Österreicher Markus Schmalz sehr, sehr schwer verletzt hat, hatte einen schweren Sturz und hat sich das Kreuzband gerissen. Und das ist natürlich für ihn wirklich sehr, sehr bitter, weil er eine starke Saison gefahren ist bisher.
Ja, und zwar auch deswegen, weil er 3 Medaillen in Ore geholt hat. Damit war er der erfolgreichste ÖSV-Athlet in dieser Hinsicht, was die Anzahl der Medaillen betrifft. Also das ist natürlich, ja, er befindet sich eigentlich in der Form seines Lebens, kann im Riesenslalom, auch im Slalom immer wieder um Podestplätze, um den Sieg vielleicht sogar mitfahren, auch in der Kombination. Das haben wir in Wengen gesehen, dort hat er die Kombination gewonnen. Er hat sich also auch, er ist in dieses Rennen gegangen mit dem Ziel, den Weltcup in der Kombination für sich zu entscheiden, die Kristallkugel abzuholen. Es deutete vieles auf einen Zweikampf mit Alexis Pinturault hin und dann ging eben dieser erste Durchgang mit einem Super-G, diese Kombination ausgetragen, über die Bühne und kurz vor dem Ziel gab es in Bansko einen Sprung. Da haben sie so einen künstlichen Sprung eigentlich hingesetzt, aufgebaut, so einen Sprung, der circa 3 Meter, eine Rampe von circa 3 Meter Höhe, wo die Läufer mit einigem Tempo auf diese Passage hinfuhren. Einige der ersten Läufer vor allem haben auch dann das Folgetor nach diesem Sprung verpasst. Bei Marco Schwarz war es dann so, gut, bei diesem Sprung, die Landezone war nicht unbedingt steil, das war relativ flach. Die Läufer sind da relativ hart und brutal auf den Boden geklatscht. Und bei Marco Schwarz war es so, dass es den wirklich extrem zusammengestaucht hat dann bei dieser Landung. Und er konnte dann, heute hat er sich der Presse gestellt, ist er darauf eingegangen. Er wollte eigentlich wieder in die Hocke gehen, konnte aber gar nicht, weil er sofort irrsinnig starke Schmerzen gespürt hat, ist dann aufrecht ins Ziel gefahren, glaube ich noch die 7. beste Zeit oder so, also ich glaube sogar einen Top-10-Platz, für einen Top-10-Platz im Super-G wäre es sogar gut gewesen, diese Zeit, aber ja, er hat sich da sofort eigentlich aufs Knie gegriffen, humpelte dann schon im Ziel herum und dann ist sofort in die Heimat gereist, leider auch zusammen mit Hannes Reichelt, der dann auch gestürzt ist, weil er eingefädelt ist im oberen Streckenabschnitt. Da hat sich herausgestellt, dass die Beine okay sind, er hat nur eine leichte Gehirnerschütterung und ein Schleudertrauma davon getragen. Der war heute auch schon wieder trainieren, Hannes Reichelt. Aber bei Marco Schwarz eben die Diagnose Kreuzbandriss, Saison ist vorbei. Es geht schon in die Reha, um für die nächste Saison fit zu sein, fit zu werden. Er hat sich eben, wie gesagt, heute den Medien gestellt, blickt schon relativ positiv in die Zukunft, hat sich schon recht kämpferisch gegeben heute, wurde in Tirol operiert und hat sich dort auch den Medien gestellt. Ja, sehr bitter. Er kann also jetzt nicht mehr eingreifen. Ja, und die Kristallkugel ist auch dahin, denn die sicherte sich dann Alexis Pinturault.
Ja, genau. Also wir wünschen ihm in diesem Fall natürlich auch alles Gute, dass da bei ihm dann auch wieder alles gut wird, weil er hat wirklich eine starke Saison gefahren und ich freue mich darauf, wenn er nächste Saison wieder mit dabei ist und dann wieder voll angreifen darf. Und du hast angesprochen, Alexis Pinturault hat sich die Kristallkugel sichern können, weil er das Rennen gewonnen hat, mit einem starken Leistung, sowohl im Super-G als auch im Slalom, wirklich Stoppzeiten gezeigt, war schon am Super-G auf Platz 3. Wir wissen, Technik, das kann der kann auch sehr, sehr gut Slalom fahren und hatte entsprechend so einen großen Vorsprung, da seine Marcel Hirscher nicht mehr gefällig werden konnte, auch wenn hier schon der beste Slalomfahrer gewesen ist, aber am Ende sind es trotzdem noch über eine halbe Sekunde, die hier schon Rückstand gehabt hat, Lukas, und da müssen wir was sagen, Alexis Pinturault ist da einfach auch der bessere Fahrer gewesen, weil er im Super-G dann vielleicht auch das Ticken besser gewesen ist, da in dem Lauf.
Absolut, da hat er überrascht mit der drittbesten Zeit im Super-G, das war beeindruckend, er hat auch nur nicht einmal 2 Zehntel auf die Bestzeit von Mauro Kawietzl, dem Schweizer, verloren. Ja, und dann hat im Slalom, ja, eigentlich hat er da keine Wunderdinge mehr gebraucht. Er hat dort dann zwar 1 Sekunde auf Marcel Hirscher verloren, hatte aber einen Abstand zu ihm aus dem Super-G, der groß genug war, um diesen Sieg zu feiern. Alexis Pinturault hat sich im Laufe der Saison immer mehr gesteigert, hat ja auch Material ein bisschen umgestellt, hat einen neuen Skischuh, so viel ich weiß, seit Ende Dezember, und seitdem läuft es eigentlich auch richtig gut, hat ja auch in Aure die Kombination gewonnen, wurde dort Weltmeister, jetzt ist er erneut, muss man sagen, Weltcupsieger in der Kombination. Es gab ja nur 2 Rennen, das eine, wie gesagt, hat Marco Schwarz in Wengen gewonnen, da wurde Alexis Pinturault Dritter. Dieses Rennen hat er gewonnen. Ja, das war beeindruckend, eben vor allem beeindruckend, wie er im Super-G Sieg gezeigt hat.
Genau, das war wirklich sehr beeindruckend. Überraschend auf Platz 3, muss ich zugeben, Stefan Hadalin, der Slowene, hat sich dort nach vorne gefahren, mit dem guten Super-G schon mal eine wichtige Grundlage gelegt und dann mit der 5 besten Slalomzeit das verteidigen können, den 3. Platz vor dem 4. platzierten Riccardo Tonetti, der auch immer besser wieder in Form kommt, 5 beste Zeit gewesen im Super-G und dann mit dem 11. besten Laufzeit den 4. Platz sich holen können. Aus solcher Sicht sehr erfolgreich, Linus Strasser gewesen, 9. am Ende mit einem Rückstand von 1,81, hat mit der 4. besten Slalomzeit aufhören lassen, nachdem er nach dem Super-G nur auf Platz 29 gewesen ist. Ansonsten hatten wir ein paar Fahrer mit dabei, die den Slalom nicht angetreten ist, zum Beispiel Dominik Paris, den Chetil Jansrud, den Carlo Janka. Die wollten alle dann starten beim Super-G, Lukas, aber der wurde aufgrund des vielen Schnees leider abgesagt.
Genau, es gab keinen Super-G, ja, am Samstag zu viel Schnee, zu viel Neuschnee. Wenn man eben dieses Rennen in der Kombination gesehen hat, vielleicht war es gar nicht so schlecht. Die Athleten beklagen recht, dass sie schon relativ müde sind, vor allem auch vom Kopf her. Die Saison ist schon relativ lange. Das ist auch ein Thema, das dann natürlich aufgegriffen wurde, weil auch Marco Schwarz viele Rennen in den letzten Wochen und Tagen bestritten hat. Die Diskussion, ob der Kalender zu voll ist, ob der Kalender zu lang ist, ob zu viele Rennen stattfinden in einer Saison. Da gibt es ja zum Beispiel die Idee eines Bode Miller, der eigentlich sich wünschen würde, dass die Anzahl der Rennen kann durchaus gleich bleiben, aber sie sollte mehr verteilt werden über das gesamte Jahr, vielleicht sogar, dass man einmal auf die Südhalbkugel geht und dort auch Rennen bestreitet, dann würde es auch einem Weltcup würdig sein, meint er. Da gibt es ein paar Ideen, ich glaube aber nicht, kann mir nicht vorstellen, dass das durchgehen wird, denn ich glaube in Österreich, das schon durchaus ein Kernmarkt ist, zusammen mit Norwegen, mit Skandinavien generell. Ich glaube, die haben nicht so viel Lust, dass sie da Skirennen sich im Sommer anschauen in den Nachtstunden. Aber ich finde gut, dass die Diskussion grundsätzlich angeregt wird. Aber um zurückzukommen, den Super-G gab es nicht. Es gab dann nur noch den Riesenslalom am Sonntag.
Genau, und den gab es und da hat sich der Marcel Hirscher, den ich keine Kristallkugel gesichern können, für den Riesenslalom-Weltcup den Sieg musste leider an Henrik Kristoffersen überlassen, der am Ende einen Vorsprung von 400stel hatte, also wirklich hauchdünn gewesen. Hirscher war noch auf Platz 1 nach dem ersten Durchgang und hat dann im zweiten Lauf das nicht mehr ganz verteidigen lassen können. Ich denke, Lukas, wir kennen ihn gut genug, das wird den Hirscher trotzdem wurmen.
Ja, es wird ihn vielleicht ein bisschen wurmen, aber er hat sich an diesem Wochenende auffällig gut gelaunt gezeigt. Also hab selten oder lange nicht mehr so gut gelaunte Interviews auch von ihm gehört. Er wurde zweimal Zweiter und war trotzdem sehr froh mit diesem Wochenende, bilanzierte sehr, sehr froh. Es gab in der Vergangenheit schon viele enge Entscheidungen zwischen Kristoffersen und Hirscher. Da war Hirscher meistens auf der Siegerseite. Diesmal hat es eben für Kristoffersen gereicht, der jetzt erst seinen zweiten Weltcupsieg im Riesenslalom gefeiert hat, nachdem er ja auch in Aure sich zum Weltmeister kürte in dieser Disziplin. Hat dort selber gesagt, er fühlt sich einfach generell im Riesenslalom derzeit wohler. Und muss im Slalom schauen, dass er wieder in Topform kommt. Dort klappt es nicht so sehr derzeit. Und Marcel Hirscher holte sich die Riesenslalom-Kristallkugel. Es war seine insgesamt 19. Kristallkugel schon, zog damit mit Ingemar Stenmark gleich. Wenn wir jetzt auch schon vielleicht einen kurzen Blick auf den Gesamtweltcup werfen, dort ist er mittlerweile schon rund 500 Punkte, nicht ganz 500 Punkte sind es, die er Vorsprung hat auf Alexis Pointureau, der übrigens dann Marcel Hirscher schon gratuliert hat in Bansko zum Gesamtweltcup-Sieg, denn er hat gesagt, Pointureau, dass er nur mehr in 5 Rennen an den Start gehen will und dann müsste er eben schon alle gewinnen und Hirscher müsste de facto in all diesen Rennen ausscheiden aus irgendeinem Grund. Rechnerisch ist es noch möglich, dass er eingeholt wird und bis das nicht sichergestellt ist, wird Marcel Hirscher auch noch voll fokussiert bleiben. Aber wir können da schon mit ziemlicher Sicherheit von einem erneuten Gesamtweltcup-Sieg von Marcel Hirscher sprechen. Und dann würde er mit Linse Won gleichziehen, die mit 20 Kristallkugeln, die in ihrem Regal daheim stehen, dann würde er mit ihr gleichziehen und diesen Rekord auch einstellen.
Unglaublich, also wirklich Marcel Hirscher, wie ihr hört, wirklich unglaubliche Zahlen, die er wieder gezeigt hat. Und ist dann auch schön zu sehen, dass er dann auch jetzt mal ein bisschen lächeln kann, nachdem er ja teilweise noch so ziemlich verbissen gewesen ist. Ist auch dann schön zu sehen, dass er dann auch seine Erfolge entsprechend genießen kann. Auf Platz 3 dann der Franzose Thomas Van der Raaf vor seinem Landsmann aus Alexis Pointureau. Auf Platz 11 dann Alexander Schmid, der ein gutes Ergebnis gezeigt hat. Lukas von 17 nach dem zweiten Durchgang nach vorne gefahren mit der 7. besten Zeit. Zwar hinter Christian Haugen, aber trotzdem Platz 11, das ist eine Aufwärtstendenz, die man jetzt schon in den letzten Wochen ein bisschen beobachten konnte, dass er jetzt langsam angekommen ist im Weltcup.
Ja, ich habe sein Rennen nicht gesehen, aber ein durchaus gutes Ergebnis, Platz 11. Eben die siebtschnellste Laufzeit im Lauf 2 hat sich dort nochmal verbessern können, deutlich. Das würde ihn sicher freuen. Vielleicht können wir noch einen kurzen Blick auch werfen auf die Riesenslalom-Wertung, da geht es ja auch immer darum, dass man sich dann noch qualifiziert für das Saisonfinale, wo die besten 25 an den Start gehen in der jeweiligen Disziplin. Das sollte sich für Alexander Schmid dann doch ausgehen. Das wird sicher jetzt noch sein Ziel sein, dass er auch beim Saisonfinale im Riesenslalom an den Start geht in Soldeu. Und dann, wird er sicher halbwegs zufrieden bilanzieren, wäre ja auch wichtig. Mit der Verletzung von Stefan Luitz, mit dem Saisonende von Stefan Luitz, dass da auch die deutschen Fahnen hochgehalten werden in den Technikbewerben und dass dann für die kommende Saison der DSV mit einem starken Team an den Start gehen kann.
Genau, am Ende momentan 23. in der Platzierung und sieht eigentlich soweit gut aus, dass er dann auch beim Weltcup-Finale dann mit dabei sein kann. Aus österreichischer Sicht wollen wir natürlich auf die weiteren Fahrer eingehen. Manuel Feller auf Platz 19 und Johannes Strolz auf Platz 27. Lukas, ist das in Ordnung oder Manuel Feller, gut, wir kennen ihn ja, er ist ein Rockstar, also bei ihm ist immer alles oder nichts.
Ja, Manuel Feller hat ein bisschen gehadert, man ihn auch in Bansko. Der hat gemeint, im Riesenslalom geht eigentlich gar nichts. Vor allem, er war ja, erinnern wir uns zurück, da bei den Rennen in Saalbach-Hinterklemm, da war er ja auch im Riesenslalom wirklich top, hat da ums Podest mitgekämpft und ist dann im zweiten Durchgang ausgeschieden. Und er sagt, das war irgendwie so der Knackpunkt. Seit diesem Ausfall will es nicht so recht zusammenlaufen im Riesenslalom. Er hadert also ein bisschen, vielleicht auch schon ein bisschen ausgepowert jetzt schon, je länger die Saison geht. Vielleicht wird er dann auch im Sommer ein bisschen tüfteln, auch noch am Material, dass ihm da vielleicht etwas nicht passt. Vielleicht können wir noch erwähnen, Stefan Brennsteiner, der gut unterwegs war, der guten ersten Durchgang gezeigt hat und dann im zweiten Lauf auf Bestzeitkurs auch ausgeschieden ist. Also das ist auch sehr schade. Da geht es ihm auch noch um die Qualifikation für das Saisonfinale. Da ist er derzeit 28. Das wird dann vielleicht ein bisschen eng. Es gibt ja noch einen Riesenslalom in Kranjska Gora, die Herren, die, da geht es jetzt in Kvitfjell weiter mit einem Speed-Wochenende nächste Woche und danach noch ein Technik-Wochenende in Kranjska Gora und danach eben das Saisonfinale in Soldeu.
Genau, und da werden wir mal gucken, wer da noch mit dabei sein wird. Wollen natürlich noch die anderen Deutschen erwähnen, sowohl Fritz Dopfer als auch Frederik Norris. Und auch Benedikt Staupitzer haben den zweiten Laufgang verpasst. Bei Ritzopfer ist er mittlerweile gewohnt, Platz 37. Nur die anderen beiden sind junge deutsche Fahrer, weil Staupitzer jetzt nicht mehr so jung ist. Er ist schon ein bisschen älter, aber bei Norris ist er mit, der hat ein bisschen Weltcup-Luft mal schnupfern dürfen. Lino Strasser ausgeschieden, auch deswegen nicht in den zweiten Durchgang reingekommen. Deswegen ist es so ein bisschen enttäuschend, glaube ich, auch mit dabei, dass es nur einer den zweiten Durchgang geschafft hat, aber trotzdem. Gucken wir mal, wie es dann in den nächsten Wochen weitergeht, ob sie dann vielleicht so ein bisschen einen Aufwärtstrend dann nochmal zeigen können und dann noch so ein zweiter Mann, da so ein bisschen neben Alexander Schmid dann mal im zweiten Durchgang auftauchen kann. Wir machen jetzt hier die nächste kurze Pause und kommen dann gleich zurück und gucken uns natürlich das Saisonfinale an, weil die Rodler, die sind schon am Ende ihres Weltcups und die haben dort entsprechend ihre großen Kugeln verteilt. Und wenn ihr wissen wollt, wer welche Kugel gewonnen hat, solltet ihr unbedingt dann bleiben hier bei Karl Scholz im Sport Talk auf meinsportpodcast.de.
Hören, was andere denken. Auf meinsportpodcast.de. Starting Grid. Der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Und wir sind wieder zurück bei Karl Schnolz, Ömminer Sport Talk auf meinsportpodcast.de. Ich habe gesagt, wir gucken uns jetzt das Saisonfinale der Rodler und Rodlerinnen an. Sie waren zum Finale in Sotschi auf der Olympiabahn von 2014. Und ja, Lukas, dann lass uns mal gucken auf die Ergebnisse dort. Und ja, fangen wir mit den Damen an. Und da dann Nathalie Geisenberger ihren 7. Gesamtweltcup-Sieg in Folge feiern dürfen, im Einzel gewonnen, dann im Sprint dann nochmal auf den Platz 2 gefahren, hinter Viktoria Demtschenko, die das dort gewonnen konnte, beziehungsweise auf Platz 3 ist richtig so. Man muss einfach sagen, Geisenberger war einfach die dominierende Sportlerin diesen Winter.
Ja, genau so ist es. Also sie hat auch in Sotschi wieder gezeigt, dass sie die Beste ist. Beide Durchgänge gewonnen, in beiden Durchgängen eine Laufbestzeit erzielt und dadurch auch Viktoria Demtschenko zumindest eben im Einzelwettkampf schlagen können. Da hat sie ja 1/1500 abnehmen können, was ja dann der Heimvorteil auf der Bahn für das russische Team, für das Gesamte war eigentlich merklich, war groß. Das hat man dann bei den anderen Rennen gesehen. Ja, umso beeindruckender, dass Nathalie Geisenberger hier das Rennen gewinnen konnte. Im Sprint dann ist sie Dritte geworden. Es wird ihr aber nicht ihre Stimmung nicht allzu sehr getrübt haben, denn sie hatte in überlegener Manier mit fast 300 Punkten Vorsprung auf Julia Taubitz die gesamte Weltcup-Wertung gewonnen und zudem auch noch den Sprint-Weltcup auch gewonnen. Also da hat sie alles abgeräumt, alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, mehr oder weniger. Sehr beeindruckend, aus österreichischer Sicht schaut man da nur neidisch auf das deutsche Damenteam bei den Rodlerinnen.
Genau, nicht vergessen, Geisenberger ist auch amtierende Europameisterin und Weltmeisterin. Von daher, die hat wirklich diese Saison alles abgeräumt, was es zu abräumen ging. Dann gucken wir auf die weiteren Deutschen. Diane Eidberger am Einzel auf Platz 3, im Sprint Platz 2. Da hat sie nochmal Punkte gut machen können. Auf Geißenberg am Ende Platz 2 in der am Ende Platz 4 der Gesamtwertung. So ist richtig, weil der Julia Paubitz war ja diejenige, die Überraschung dieser Saison gewesen ist. Platz 5 im Einzel gewesen. Im Sprint lief es da nicht ganz so rund, nur Platz 12 am Ende gewesen. Und dann die vierte Deutsche, Tatjana Hüfner, in ihrem letzten Weltcup-Start zweimal Platz 7. War für sie in Ordnung, denke ich. Das spiegelt so ein bisschen die Saison wieder, wo sie nicht ganz vorne mit dabei fahren konnte, aber trotzdem hat sie nochmal alles beweisen können und einen schönen Abschied gehabt am Ende Platz 6 im Gesamtweltcup. Ja, und das ist, glaube ich, für sie wirklich ein sehr, sehr schöner Abschied am Ende gewesen. Kommen wir auf die Österreicherin zu sprechen. Martin Egle, Lukas, Platz 11 im Normalen und im Sprint Platz 13, ist, glaube ich, für sie in Ordnung. Das ist, glaube ich, so das, wo sie momentan steht.
Ja, genau. Also wir haben ja ein Highlight gehabt, wo Hanna Brock ein Podestplatz erreicht hat in dieser Saison. Allerdings natürlich unter widrigen Bedingungen, da hat das Wetter auch mitgespielt. Aber dennoch, sonst war nicht allzu viel zu holen bei den Damen. Dafür hat es ja bei den Herren und auch bei den Doppelsitzern dann umso besser ausgesehen.
Genau, und da wollen wir natürlich dann auch jetzt entsprechend draufkommen, wenn bei den Herren waren die beiden Rennen oder sehr, sehr russisch geprägt, möchte man es nennen, gerade das Einzel von den ersten 5 Plätzen, 4 russische Fahrer mit dabei gewesen und auch dann bei dem Sprint waren das Podium nur russisch besetzt und Semen Pavlyuchenko hat am Ende den Gesamtweltcup gewinnen können, beide Rennen gewonnen und wirklich hinten raus ein starkes Finish gehabt und da muss man einfach anerkennen, der war halt zur richtigen Zeit halt richtig heiß und hat am Ende einen sehr, sehr spannenden und offenen Gesamtweltcup für sich entscheiden können mit 70 Punkten Vorsprung vor seinem Landsmann Roman Rippilov, der auch profitieren konnte vom Bahnvorteil und deswegen haben sie die beiden Deutschen ablaufen können. Ich denke, das kann man dann sagen, Lukas, die haben das dann auch schon verdient gehabt hinten raus.
Ja, es war ja vor diesem Saisonabschluss ein richtig enges Rennen noch. Da hatten ja noch einige Rodler die Chancen auf den Gesamtweltcup-Sieg. Aber die Russen, das muss man ganz klar so sagen, die haben den Heimvorteil exzellent ausgenutzt. Ist ja nicht die einfachste Bahn. Das hat man auch gesehen, ganz klar schon im ersten Lauf. Da hat es zum Beispiel leider ja die zwei heißesten österreichischen Kandidaten oder die einzigen um den Gesamtweltcup erwischt. Sowohl Reinhard Egger als auch der Olympiasieger Nico Gleischer sind gestürzt im ersten Lauf, waren also da schon früh aus dem Rennen um den Gesamtweltcup-Sieg. Und den hat sich dann Semen Pavlyuchenko ja in beeindruckender Manier geholt, denn er hat der Konkurrenz über 4 Zehntel abgenommen. Roman Rippilov auf Platz 2 schon 43 Hundertstel zurück. Also das war eigentlich wirklich schon eine kleine Welt, die er da vorne war. Im Sprint hat Semen Pavlyuchenko es ein bisschen spannender gemacht, hat dann erst im unteren Streckenabschnitt die ganze Zeit rausgeholt und dann um 18.000stel Roman Rippilov auf Platz 2 verwiesen, aber die Russen richtig stark, du hast es angesprochen, 4 unter den ersten 5 im Einzel, ein komplettes russisches Podium im Sprint und dann dadurch auch in der Gesamtwertung bei den Herren. Semen Pavlyuchenko vor Roman Rippilov, also ein russischer Doppelsieg in der Gesamtwertung und zu guter Letzt natürlich auch im Sprint sind diese zwei Herren ganz vorne. Dort hat aber Roman Rippilov die Gesamtwertung gewonnen.
Genau, deswegen spiegelst du wirklich wieder, dass sie gerade hinten raus sehr gut gewesen sind. Wir haben es auch da gesehen, haben sie wirklich das sehr, sehr stark gemacht. Gerade Pavlyuchenko hat wirklich überragend sich präsentiert in den letzten Wochen. Kommen wir zu den Deutschen, muss man natürlich sagen, Felix Loch, Johannes Ludwig hatten die Chance, haben es beide nicht so ganz hingekriegt, gerade das Einzel, wo Felix Loch auf Platz 8 gefahren ist, Johannes Ludwig auf Platz 12, da war es ja schon entsprechend mit entschieden. Felix Loch hat gesagt, der erste Durchgang ist ja quasi besoffen gefahren, so waren seine Wortlaut, weil er also sehr, sehr verschwommen gesehen hat und deswegen nicht so die tolle Fahrt live liefern konnte. Wenn er zweiten Durchgang auch so gezeigt hätte, dann wäre es dann vielleicht nochmal ein bisschen spannender geworden, weil im zweiten Lauf hat er die viertbeste Zeit gehabt insgesamt, aber von Platz 16, dann wird es schwierig, dann auch bis ganz vorne zu kommen. Und dann noch weiter, Max Langhahn auf Platz 12 gewesen, Chris René Eisel auf Platz 13 und im Sprint dann Felix Loch auf Platz 4, Eisel auf Platz 8, Johannes Ludwig nur auf Platz 10 und Max Langhahn dort auf Platz 13, also das war in Ordnung, deswegen beide für so eine bessere durchwachsene Saison gewesen, Johannes Ludwig sehr überraschend gewesen, auch hat ja auch teilweise dann die Gesamtweltcup-Führung inne gehabt, was ein bisschen überraschend gewesen ist und hat auch gesagt, er möchte definitiv noch weitermachen in der kommenden Saison, ist wieder heiß, möchte dann gucken, dass er vielleicht nochmal ein bisschen angreifen kann und sich dann nochmal die Großen ärgern kann und dann nochmal Felix Loch ärgern kann, der wie gesagt eine durchwachsene Saison gehabt hat. Lukas, aus österreichischer Sicht, wie fällt da das Saisonfazit aus? Ich denke, Wolfgang Kindl, bei dem wird es, glaube ich, sehr, sehr gemixt ausfallen.
Ja, unglaublich eigentlich. Wolfgang Kindl hat 3 der ersten 4 Rennen gewonnen. Beim allerersten ist er 3. geworden. Und dann hat eigentlich ja so eine richtige Pechsträhne begonnen. Er wurde disqualifiziert in Lake Placid im Einzel. Dadurch dann auch den Sprint verpasst, ganz bitter. Also einen Doppel-Nuller geschrieben. Ja, dann in Königssee. Ja, und in Sigulda keine Top-Resultate. Und dann ist es immer so weitergegangen. Also er ist dann auch aus dieser Top-Gruppe rausgefallen. Da geht es ja immer um die letzten 3 Weltcup-Resultate, wenn du dort das Ranking aus den letzten 3 Resultaten entscheidest, in welcher Startgruppe du starten darfst. Dann hat er ein bisschen gehadert mit seiner Startnummer. Da ist eigentlich alles dann schiefgegangen, was schiefgehen konnte. Und plötzlich war er ja eigentlich meilenweit von Siegen entfernt. Sehr schade, dann hat auch wieder ein bisschen mehr der Rücken angefangen zu zwicken. Also sehr schade für Wolfgang Kindl, bei dem hat es nämlich sehr, sehr gut ausgesehen. Ja, nach dem ersten Drittel eigentlich in der Saison hat er schon eigentlich richtig gut ausgesehen und schon eine gute Führung eigentlich gehabt im Gesamtweltcup. Ja, und dann eben, wie gesagt, also ist leider alles schiefgegangen, was nur irgendwie schiefgehen konnte.
Ja, genau. Am Ende 7. geworden, im Einzel in Russland, in Sochi, dann im Sprint nochmal mit Platz 7 auch nochmal eine gute Platzierung gehört, aber wie gesagt, der Start war ein bisschen anders, für ihn sehr, sehr schade gewesen, aber ansonsten, wenn man sich das mal anguckt, im Gesamtweltcup, Platz 6, 7 und 8, jeweils 3 Österreicher, also da merkt man doch schon, dass es so wirklich was Aufstrebendes ist mit Reinhard Egger, David Gleicher und auch Johannes Müller, der auch eine gute Leistung gezeigt hat, gerade im Einzel mit einem starken 6. Platz. Ja, ich denke, da kann man aus österreichischer Sicht hoffen, dass dann in den nächsten Jahren auch die Deutsche angegriffen werden kann. Und man hat es ja gesehen, der Gesamtweltcup war ja über lange Zeit wirklich sehr, sehr offen. Da hatten ja teilweise 7, 8 Leute die Chance, nach ganz vorne zu fahren.
Ja, absolut. Also es war ein enges Rennen im Gesamtweltcup. Eigentlich die letzten, ja, das, die letzte Saisonhälfte ging es wieder von null los, weil dort einfach so viele Herren noch vorne eng beisammen gelegen sind. Und du hast es angesprochen, ja, Jonas Müller, der völlig überraschende Sprintweltmeister ja auch geworden, hat immer wieder gute Resultate gezeigt. Also mannschaftlich ist ja das österreichische Team bei den Herren sehr stark aufgestellt. Bin gespannt, man kann sich eigentlich freuen, ja, schon auf die nächste Saison, denn da gibt es einige Kandidaten, die da vorne mitmischen können.
Genau, das denke ich auch. Das wird mit Sicherheit wieder eine spannende nächste Saison. Die wird es vielleicht nicht unbedingt im Doppelsitzer, weil da muss man sagen, dass Toni Eggert, Sascha Benedikt, das wirklich die Saison sehr, sehr dominant gefunden. Schlechteste Platzierung war ein 5. Platz in Innsbruck im Sprint. Aber trotzdem sehr, sehr souverän. Am Ende den Gesamtweltcup gewonnen mit über 200 Punkten Vorsprung. Auch da wieder gezeigt am Wochenende mit Platz 2 hinter dem russischen Duo. Und dann auch im Sprint mit Platz 3, dass man ganz von vorne mit dabei fahren kann. Aber auch diese Bahn ist auch für sie sehr, sehr schwierig zu fahren. Da merkt man auch da, dass die Russen einfach einen Vorteil haben. Wenn man es mal anguckt, im Einzel war von den ersten 4 Mannschaften 3 Russen. Die, wie gesagt, Egert Benigen, die einzigen, die dort nicht die russische Fahne hochgehalten haben. Und dann noch im Sprint gab es den russischen Sieg. Dann vor den Letten 6-6 von den beiden Brüdern, die ja auch aufgrund der Nähe zu den russischen Team dann auch immer mal wieder trainieren in Sochi. Deswegen muss man sagen, Lukas Egert Benigen, trotz der Verletzung, könnte jetzt, glaube ich, 3 Wochen vor dem Saisonstart überragende Saison gefahren und einfach komplett verdient, dass sie in diesen Gesamtweltcup-Pokal hochhalten dürfen.
Ja klar, wirklich beeindruckend, wie schnell sie da wieder in die Spur gefunden haben. Du hast es angesprochen, in Innsbruck vielleicht noch nicht so stark, da war ein 2. und ein 5. Platz dabei. Und dort haben ja noch Stoikhola, der österreichische Doppelsitzer, beide Rennen gewonnen, aber dann haben sie eigentlich angesetzt, ja, und dann nie wieder vom Podestplatz, von den Podestplätzen runtergefallen. Jetzt auch ein 2. Platz hinter den überraschend starken Russen Denis Evantonov, da ist ja eigentlich Yushakov Prokhorov, die dann 4. wurden, eigentlich die Nummer 1 bei den Doppelsitzern der Russen, aber plötzlich kam dann auch noch mit Kashkin Korshunov ein dritter Doppelsitzer daher. Also die haben da richtig aufgezeigt, die Russen, bei ihrem Heimrennen. Aber Egert Benigen wussten auch das zu kontern und am Ende haben dann 53.000stel gefehlt auf den Sieg. Also da haben sie auch gut mitgehalten und da sieht man einfach, wie stark sie waren, auch über die gesamte Saison, haben dann auch den Sprint-Weltcup noch für sich entschieden. Also völlig verdient, wie du gesagt hast, sind sie da erneut Gesamtweltcup-Sieger geworden.
Genau, wie gesagt, komplett verdient. Aber man muss ja auch sagen, Stoy Koller, Lukas, euer Duo hat da wirklich sehr, sehr gute Leistungen gezeigt. Ich habe es gesagt, Platz 2 im Gesamtweltcup, jetzt in Russland mit Platz 6 im Einzel und Platz 5 im Sprint. Jetzt nicht ganz die großen Leistungen gezeigt, aber wie gesagt, die russische Bahn ist ja wirklich sehr, sehr schwierig, nicht einfach zu fahren. Und deswegen wollte es auf keinen Fall die gute Leistung der Saison wirklich mildern. Du hast gesagt, die beiden Siege zu Anfang, dann nochmal gewonnen in Altenberg. Also von daher, die haben wirklich aufhören lassen diese Saison.
Ja, genau. Und auch wenn es jetzt mit keinem Podestplatz mehr gereicht hat in Sochi, sie haben sozusagen den Angriff von den beiden Tobis, Wendel und Alt, irgendwie abwehren können, denn sie haben beide Male, sind sie vor ihnen gelandet und haben so den zweiten Platz im Gesamtweltcup abgesichert. Damit war auch absolut nicht zu rechnen, denn ja, zu Beginn der Saison hat man ja nicht gewusst, Penz Fischler, das Top-Duo bei den Österreichern, ist ja zurückgetreten. Und sie konnten diese Lücke also völlig vollständig schließen, haben das Material auch übernommen und sind da wirklich in die Fußstapfen getreten und waren sofort da. Und es ist wirklich beeindruckend, dass Österreich es immer wieder schafft, eigentlich zumindest einen Doppelsitzer an den Start zu gehen, die wirklich für Siege gut sind. Und die haben sich richtig gut geschlagen, 3 Weltcupsiege gefeiert in dieser Saison, haben sich wirklich in der Weltklasse etabliert und wirklich beeindruckend, dass sie das jetzt schon in dieser Saison so zeigen konnten.
Genau, wirklich sehr beeindruckend und mit Sicherheit die positive Überraschung im Doppelbereich gewesen. Wie gesagt, Wendel, Alt, die beiden mit Platz 7 und Platz 7 in den jeweiligen Rennen gute Leistungen gezeigt, aber halt dann nicht den Angriff starten können. Am Ende fehlen 27 Punkte auf das österreichische Doppelsitzer-Duo. Das andere deutsche Paar, Golke, Gamm, ja, da liegt es nicht so zusammen, ist so ein bisschen die Saison einmal wieder gespiegelt. Platz 12 im Einzel und Platz 10 im Sprint ist ein bisschen unter ihrer Möglichkeiten. Da haben sie letzte Saison schon bessere Zeit einfach gebiesen und da müssen sie jetzt gucken, dass sie dann in der Saisonpause dann wieder ein bisschen näher rankommen, wieder bessere Leistung einfach zeigen können, weil momentan sind sie einfach ihren Möglichkeiten hinterher und deswegen ist dann auch, glaube ich, diese Position einfach so ein bisschen widerspiegeln, wo sie dann momentan auch sind. Am Ende sind sie im Gesamtweltcup auf Platz 6, haben dort einigen Rückstand, aber schon auf den Playwheel-platzierten 6-6 sind schon über 200 Punkte, die sie dort Rückstand haben. Also da müssen wir ein bisschen dran arbeiten. Kommen wir dann jetzt abschließend zur Teamstaffel. Lukas, da waren nur 5 Staffeln am Start am Ende beim Rennen und wenig überraschend, die Russen haben am Ende gewonnen, weil sie überragend gefahren sind, obwohl es dann knapp war. Aber am Ende geht der Gesamtweltcup-Sieg da auch an die Deutschen, die ja im Team einfach dann nicht zu schlagen sind.
Absolut, also sie haben dann auch in der Teamstaffel die Leistung gezeigt und gebracht und haben da relativ knapp sich dann durchgesetzt. Deutschland kam bis auf 72.000stel heran an die russische Mannschaft, aber die haben also da die zweite Teamstaffel schon in dieser Saison nach Whistler gewonnen. Deutschland hat sie aber trotzdem noch auch in dieser Wertung im Teamstaffel-Weltcup durchgesetzt, dann doch mit 70 Punkten Vorsprung auf die Russen. Es waren dann nur mehr 5 Teams am Start, du hast das gesagt, ein bisschen überraschend. Leider sind da auch die Österreicher dann eben auf den 5. und letzten Platz gelandet, was dann auch ein bisschen schade war, weil das bedeutete dann auch, dass man da in der Gesamtwertung nur auf Platz 4 landete, hinter Lettland noch. Denn ich finde eben doch, dass Österreich vielleicht sich auch verdient hätte, da auf Platz 3 zu landen. Sind ja auch einmal disqualifiziert worden in dieser Saison, wenn es da keinen Nuller gegeben hätte, vielleicht wäre dann noch mehr drinnen gewesen. Soll nicht so sein. Platz 4 für Österreich, Platz 1 für Deutschland in dieser Gesamtwertung. Das deutsche Team darf, denke ich, zufrieden sein.
Da gehe ich mal von aus. Also da haben sie wirklich gute Leistungen gezeigt und man hat es dann auch gesehen, dass es nicht nur deutsche Siege gab, das spricht auch dafür, dass der Rodelsport internationale gespielt wird, dass es ein bisschen schwieriger wird auszurechnen. Das ist auch, glaube ich, sehr, sehr schön zu sehen, auch wenn man natürlich aus deutscher Sicht gerne viele Siege sehen möchte. Aber wenn man natürlich dann hochklassige Wettbewerbe haben muss, dann nicht dann um Tausendstel Sekunden geht oder Hundertstel, das ist dann noch auf jeden Fall dann noch genauso spannend und vielleicht nicht so gut für den Herzpuls, aber auf jeden Fall spannend anzugucken. Deswegen, glaube ich, haben wir dieses Jahr einen spannenden Rodelwettkampf gesehen, zumindest in den Männern und in den Teamstaffelbereich. Bei den Doppelsitzern und Damen war es natürlich dann sehr deutlich geprägt, wobei wir auch da ein paar Überraschungen dabei hatten. Damit sind wir jetzt am Ende angekommen unserer Sendung. Danke euch natürlich ganz herzlich, dass ihr eingeschaltet habt. Wünschen uns natürlich auch gerne Feedback eurerseits. Natürlich am liebsten 5 Sterne bei iTunes, aber natürlich auch gerne konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Gerne dann uns darüber mitteilen, aber natürlich auch über unsere Social Media Kanäle hier, sowohl Facebook als auch Twitter und dem Handle @kaltschneuzig.de. Können wir uns in Kontakt treten und schreiben, uns mal wieder darauf Fragen stellen. Freuen wir uns natürlich sehr darauf zu hören. Und es gibt natürlich auch nächste Woche wieder zu hören, das ist natürlich klar, aber natürlich auch die Woche über mit Specials zu den entsprechenden Ski-WM, zur nordischen Ski-WM, die momentan auch in Seefeld stattfindet. Ist bisher ja aus deutscher Sicht sehr, sehr erfolgreich verlaufen. Mal gucken, ob wir in den nächsten Tagen über weitere deutsche Medaillen berichten dürfen. Wir werden natürlich auf jeden Fall unser Bestes dazu geben und dann mit dem Kollegen Malte oder Andreas bei dem Sportplatz drüber sprechen. Das heißt, unbedingt dann verfolgen, diese Show abonnieren, aber natürlich dann auch die Kollegen vom Sportplatz. Und deswegen ist es jetzt am Ende. Wir danken euch ganz, ganz herzlich und wünschen dann bis nächste Woche alles, alles Gute und dann hier bis kaltschneuzig, euer Wintersporttalk auf meinsportpodcast.de.
Kaltschneuzig, der Wintersporttalk auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Barthold.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.